herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Macht der Epigenetik von Healversity. Heute zu Gast Coco Heinrichs, Christoph Svoboda. Schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Und wir sprechen heute über das Thema expressiv-emotionale Entlastung, körperorientierte Selbsterfahrung in Gruppen. Ihr führt euer eigenes Institut in diesem Bereich, wo ihr praktisch Menschen in Gruppen begleitet auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, Traumaarbeit und eben der expressiv-emotionalen Entlastung. Ja, wie seid ihr dazu gekommen? Was ist eure Geschichte? Was hat euch auf diesen Weg gebracht? Coco, magst du beginnen?
Auch bei mir ist ganz einfach. Ich hatte eine Mutter, die das Institut gegründet hat und bin dann über einige Umwege irgendwann dann bei ihr gelandet und bin so wie der kleine Zauberlehrling praktisch zur Arbeit gekommen. Ich habe mich dann selber noch viel weitergebildet, aber ich habe hauptsächlich von meiner Mutter gelernt und habe irgendwann dann mit dem Christoph zusammen und mit meiner Schwester das Institut übernommen. Also ich bin mit 21 angefangen, an mir zu arbeiten und Selbsterfahrungsgruppen zu machen und bin dann mit 30 Jahren bei meiner Mutter als Leiterin mit eingestiegen und seitdem eigentlich dabei und habe da viel Freude und finde, das ist eine ganz ausgesprochen erfüllende Arbeit.
Wie viele Jahre machst du schon?
Naja, jetzt bin ich 64, seit über 40 Jahren bin ich praktisch mit mir selber und seit über 30 Jahren Therapeutin.
Wow. Ja, wenn wir später nochmal tiefer drauf eingehen, auf diese Reise.
Christoph, genau. Ja, natürlich auch über Salama Inge Heinrichs, die Mutter von Henriette und Coco. Und ich bin eher zufällig durch Neugier dazu gekommen, weil Coco mich überredet hat, mal eine Wochenendgruppe bei ihr mitzumachen. Und sie hat gesagt, ja, du arbeitest ja schon mit Gruppen, du gibst Theaterworkshops, für dich ist das eine große Party, ganz easy. Und das war es auf eine Art auch, aber vor allen Dingen war es für mich ein Blow. Schock kann man nicht sagen, denn das war eher freudig. Ja, ich habe wirklich schlagartig entdeckt, dass in mir viel mehr steckt, als ich vorher geahnt habe. Also ich war nicht in einer Lebenskrise oder sowas. Ich habe mich eigentlich ganz normal gefühlt. Aber mein Leben war sehr ausgeglichen. Ich war ein sehr vernunftgesteuerter Mensch. Alle Leute haben immer gesagt, Christoph, du kannst alles so gut erklären. Du bist immer so ausgeglichen. Und an dem Wochenende habe ich schon gemerkt, dass meine scheinbare Ausgeglichenheit eigentlich eher eine Reduziertheit oder eine Verstopfung meiner seelischen Empfindungen war. Und an dem Wochenende habe ich schon gleich gemerkt, wow, in mir steckt ein ganzer Blumenstrauß an Gefühlen, ja, und den will ich haben, den will ich leben. Diese Vielfalt will ich leben, diese Kraft will ich leben, die ich plötzlich in mir entdeckt habe. Und das hat dazu geführt, dass ich dann bei Salama, Coco war da auch schon bei Salama Assistentin, diese Jahresgruppe Transformation gemacht habe. Ich bin extra von Berlin mit 4 Freunden immer runtergefahren für die Wochenenden.
Nach München, also Bayern.
Nach Bayern. Und das war auch so ein Wandel in meinem Leben, dass ich gesagt habe, darüber will ich mehr wissen. Dann habe ich alle Gruppen bei Salama gemacht, die sie im Angebot hatte. Dann habe ich gesagt, ich will bei dir die Ausbildung haben. Ich will als Assistent, als Caretaker arbeiten. Und ich habe ja in der Theatergruppe in Berlin gearbeitet. Und 1996 habe ich zu meinen Kollegen gesagt, Leute, ich wechsle total meinen Beruf. Ich werde bei Salama anfangen als bezahlter Assistent. Und dann ging es natürlich auch so, dass ich auch in verschiedenen anderen Bereichen versucht habe, mich weiterzubilden und fortzubilden, dann Heilpraktiker für Psychotherapie geworden bin. Aber seit 89 bin ich sozusagen in diesem Karussell und seit 92 war ich Assistent und dann seit 96 war es mein Hauptberuf.
Schön. Ja, dann lass uns doch mal tiefer in eure Arbeit reinschauen. Ich denke, das ist interessant auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Du hast ja davon gesprochen, dass durch diese Arbeit sehr, sehr viel Emotionalität in dein Leben kam, dass Lebendigkeit in dein Leben kam. Ihr habt mir eben gesagt, expressiv emotionale Entlastung. Was kann man darunter verstehen? Was bedeutet das?
Expressiv emotionale Entlastung, da geht es hauptsächlich darum, über Stimme, Bewegung und Ausdruck einfach alte Gefühle loszuwerden. Also dass man im Körper, also wir gehen davon aus, dass alle Traumata, alle negativen Erfahrungen, natürlich auch die positiven Erfahrungen, dass alles, was wir erlebt haben, auch seit unserer frühesten Kindheit, seitdem wir Baby oder vielleicht auch schon im Mutterleib sind, in unserem Körper gespeichert sind. Und da dran zu kommen, ist es schwierig. Da kann man zwar schon mit dem Kopf versuchen, das aufzudröseln, was ist denn da passiert und wo kommen denn da meine Blockaden her oder sowas. Aber es ist viel einfacher, wenn man über den Körper anfängt, dass man über die Atmung, über Bewegung einfach die im Körper angestauten Blockaden entdeckt und die dann auch aktiviert, indem man einfach mal auch wirklich in die Kraft kommt, in die Bewegung kommt, in den, also die Muskeln mit beansprucht, um diese alten Blockaden zu lösen. Und wenn ich diese alten Blockaden, die in meinem Körper sind, weil vielleicht irgendwelche Schock- oder Traumata da waren, wenn ich die löse und die hochkommen, dann können die einfach auch verschwinden, also da aufgelöst werden. Also dann können im Körper festgesetzte traumatische Anhaftungen einfach aufgelöst werden. Und die dann aber auch, man kann nicht nur mit dem Körper arbeiten, man muss dann schon auch mit dem Geist, auch mit dem Kopf weitergehen. Also das ist, gehört beides zusammen, aber dass man an die eigentliche Ursache am leichtesten über den Körper kommt. Und der Körper kann uns auch lenken, der kann uns auch leiten, der Körper geht auch, der zeigt dir die Dinge dann erst, wenn du sie auch verarbeiten kannst. Da ist also auch die Gefahr einer Retraumatisierung kaum gegeben, muss man immer aufpassen. Aber es ist, der Körper geht nur so weit, wie er das auch, wie du es verträgst. Also, dass man einfach an die alten Ursachen kommt, an die alten Schmerzen kommt, die im Körper verhaftet sind.
Du hast jetzt gesprochen sozusagen von Traumata, die man wahrscheinlich in der Kindheit, im frühen Alter erlebt, die dann Blockaden hervorrufen und die ihr durch diese Arbeit dann eben auch löst. Jetzt könnte es sein, ich höre es ja auch mal wieder, das Thema Trauma betrifft mich ja nicht. Das sind ja nur Einzelne der Gesellschaft. Hat ja nicht so viel mit mir zu tun. Jetzt würde mich mal interessieren, ihr habt ja schon unglaublich viele Menschen auch in euren Gruppen gehabt, was ich so mitbekommen habe. Ich war ja auch mal ein Teil der Gruppe schon vor vielen Jahren und durfte das Ganze erleben, die Arbeit. Und dadurch durfte sich auch sehr, sehr viel verändern bei mir, sehr, sehr positiv. Was bedeutet denn Trauma? Also wie würdet ihr Trauma beschreiben, so aus eurer Definition, eurem Blickwinkel? Und ist es was einzelne, wenige betrifft? Oder wie seht ihr das?
Also es kommt wirklich einfach darauf an, wie man diesen Begriff definiert. Ja, und früher ist er sehr als ein Krankheitsbegriff definiert worden. Und das war dann die psychisch Kranken, die Idee hatten, Traumata. Aber tatsächlich bin ich davon überzeugt, wenn man das sieht als frühe Verletzungen seelischer Art. Natürlich auch die schweren Verletzungen wie Übergriffe. Alles, was zu schnell, zu dicht, zu viel wird, ja, ist schon eine Verletzung, eine Art Übergriff. Jede Demütigung, die, und wenn es als gut gemeinte Strafe und Reglementierung ist, ist schon eine Verletzung der kindlichen Seele. Und diese frühen Verletzungen, ja, die sorgen dafür, wie ich mich aufs Leben einstelle, welche Schmerzvermeidungsmuster ich mir zulege, weil ich will ja sowas nicht wiedererleben. Und das ist das, was mich manchmal in meinem Leben unterstützt, was eine Qualität werden kann, weil ich was gelernt habe. Aber ganz oft sind es Muster, die gar nicht der Realität entsprechen, also dem, was ich heute erlebe, sondern eher meine frühkindlichen Ängste und Entschlüsse hochkommen und einfach immer wieder die gleichen alten Muster einrasten. Und diese Muster entstehen eben mal zum größten Teil durch Reglementierungen, Verletzungen, Demütigungen, die ich früher erfahre. Und da ist fast jeder von betroffen. Und es ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, eine Sensitivität dafür zu entwickeln, dass da ganz viel frühe Verletzungen vorhanden sind. Dass man nicht einfach sagen kann, jetzt mach's halt mal anders, reiß dich mal zusammen. Und es ist auch sehr unterschiedlich, und da kommt es wieder auf den Grad der Verletzung an, wie man sich dem annähern kann. Mhm. Ja. Und da hat die Coco das schon gesagt, da sind wir mit der expressiv-emotionalen Entlastung, das ist ein Teil. Die ganze körperorientierte Selbsterfahrung ist ein Teil, wie wir versuchen, uns dem anzunähern und darauf zu vertrauen, dass die Dinge in Erscheinung treten, die ich heute auch verarbeiten kann. Weil tatsächlich ist es ja bei manchen Verletzungen auch ganz gut, dass die erstmal verdrängt, abgespalten, vergessen sind, damit ich in der Realität weiterleben kann. Ja. Und wenn ich mich dem wieder annähere, dann brauche ich da auch eine gewisse Vorsicht. Und wenn das über den Körper passiert, ist das Schöne, dass wir auch manchmal direkt dann auch körperlich das angehen können, eventuell was umdrehen können oder körperlich in eine andere neue Kraft gehen. Denn ich bin ja heute ein erwachsener Mann, der hat eine Kraft, der kann die Welt gestalten. Nur mein kindliches Innere vergisst es manchmal und denkt, ich bin immer noch das kleine Opfer der Umstände. Und da kann man körperlich dem ganzen System Informationen geben, heute ist das anders. Der Kopf hat es vielleicht schon längst verstanden, aber in Krisensituationen, die inneren Netzwerke oder der kindliche Anteil oder wie immer du es nennen willst, der schaltet oft Überlebensstrategie. So haben wir es schon mal überlebt, so machen wir es wieder. Ja, egal, was der Kopf sagt. Und es ist halt schön, über die Körperarbeit gleich dem ganzen System die Information zu geben, heute verfüge ich über ganz andere Quellen und Kräfte als damals. Heute kann ich die Welt anders gestalten.
Mhm. Hat das auch was mit der Regulation dann im Nervensystem zu tun? Also ist ja, wenn du sagst, von dieser Überlebensmodus, heißt ja, ich bin ja unter Stress auf einmal, wenn ich vielleicht Trigger habe oder sowas erlebt habe.
Da kann die Coco vielleicht mehr dazu sagen über das ganze Nervensystem. Ich sage immer, weil es ständig was, seitdem ich dabei bin, immer wieder neue Studien, Erfahrungen und sonst was. Ich bin kein Neurologe. Aber ich kann sagen mit Sicherheit, dass diese ganzen Netzwerke, also Salamar ging davon aus, dass es ein zweites Gedächtnis rund um den Verdauungskanal gibt. Ja. Mittlerweile weiß man, Gedächtnis sitzt in jeder Zelle, sitzt in den Faszien. Und deshalb spreche ich immer...
In den Genen,
sage ich immer, die Netzwerke unseres Körpers, weil ich bin kein Neurologe, das weiß ich nicht genau. Aber ich sehe ja die Wirkung.
Coco hat ein bisschen mehr dazu.
Ja, ich kann da auch nicht so viel mehr dazu. Also ich meine, ich bin ja auch keine Neurologin. Es ist nur so, die Nerven gehören natürlich zum Körper dazu. Und die sind, klar ist, hängt das damit zusammen. Und wenn ich mich, was vor allen Dingen interessant ist, dass mich durch körperliche Bewegung halt auch Hormone, also Serotonine oder Dopamin ausschütten kann. Also dass das einfach durch, es kennt jeder, der Sport macht, wenn ich einen Marathon laufe, dann bin ich glücklich danach. Oder wenn ich mich ein bisschen überanstrenge und über mein sonstiges Behavior drüber rausgehe, also mich einfach mehr bewege, dass ich dann einfach plötzlich zufrieden bin. Also das wird ja auch bei Depressionen unter Umständen, je nachdem, wo man da hingeht, angewandt, dass die Leute sich, also es versucht wird, dass die Leute sich bewegen, weil einfach Bewegung was positive Hormone ausschüttet. Und das natürlich hängt das alles zusammen.
Und von was wir schon ausgehen und was man meiner Meinung nach heutzutage auch weiß, ja, ist, dass wenn ich in einen Schockzustand komme oder Triggerpoints berührt werden, die mich an alte Verletzungen erinnern und ich in diesen Schockzustand komme, dann nutzt es gar nichts. Wenn ich aus dem Alarmzustand sage, ja, und jetzt in die Ruhe, jetzt in die Meditation, jetzt in die Friedfertigkeit, das funktioniert einfach nicht so. Vom Nervensystem oder vom Körpersystem her, sondern ich muss erst in die Aktion kommen, erst in die Expression, den Ausdruck, in die Bewegung kommen, ja, und dann kann ich in die Ruhe, in die Friedfertigkeit, in die Zuversicht gehen. Das ist anscheinend ein körperliches Gesetz, ja, dass es nicht so einfach ist zu sagen, jetzt schalt halt mal um.
Also ja, sozusagen über die Handlung dann, sozusagen in die Veränderung
zu kommen. Sich immer wieder das. Und da kriegt ja dann auch mein System die Information, ich bin handlungsfähig. Ja. Es geht uns, wir arbeiten ja viel, du weißt es selber noch, viel auch mit stimmlichem Ausdruck, mit Kissen kneten, Kissen schlagen. Und da geht es uns gar nicht nur immer um die Wut. Wobei Wut ist das, was wir am meisten verdrängen müssen, weil das dürfen wir nicht. Ja. Und es ist andererseits die Energie, die uns am schnellsten aus der Resignation, aus der Depression, aus dem Schock rausführt. Ja. Und deshalb, allein wenn wir ein Kissen kneten und die Hände bewegen, komme ich in meine Handlungsfähigkeit. Ja. Ja. Wenn ich anfange zu schreien und an Kissen zu klopfen, kriegt mein ganzes System die Information, wow, ich bin da, ich darf laut sein, ich darf präsent sein und ich habe Kraft. Ja. Und darum geht es uns, wenn wir so viel mit Wut arbeiten oder Aggression. Und das ist ja auch die gleiche Kraft, mit der ich mein Leben gestalten kann. Jeder Bildhauer muss ja mit ein bisschen Aggression auf den Stein losgehen, sonst verändert er sich nicht.
Ja, weil du es gerade angesprochen hast, Depression. Ich glaube, unterdrückte Wut ist mit einer der Hauptursachen für Depressionen, die oder nicht gelebte gesunde Wut sozusagen.
Ja. Naja, wir leben hier in Deutschland meiner Meinung nach in einer Gesellschaft, die einfach sehr gefühlsreduziert ist. Also in Italien sieht es ein bisschen anders aus. Da wundern sich die Leute manchmal, warum da immer so laut geschrien wird und die streiten ja alle miteinander. Dabei reden die einfach nur miteinander. Aber die reden dann so miteinander. Die reden einfach schon mal viel ausdrucksvoller. Wir sind hier in Deutschland oder auch im Norden Europas einfach so ein bisschen gedämpfter. Ich weiß, keine Ahnung warum, kann man auch mal untersuchen. Aber unsere Erfahrung ist einfach die, dass also alle Art von Gefühle als Schwäche bezeichnet wird. Also ich kann schon gut drauf sein. Gut drauf sein ist super. Also wenn ich mein ein freundliches Gesicht zeige und fröhlich bin, das ist alles in Ordnung. Aber in dem Moment, wo Trauer kommt, ist schon mal eine Schwäche. Also Tränen ist eine Schwäche. Kommt gleich einer und tröstet mich. Niemand kommt, wenn ich weine und sage, ja, wein noch mal ruhig, lass es mal raus. Ja, das mal, dabei sind Tränen so eine gesunde Sache. Das weiß man inzwischen, da sogar in der Tränenflüssigkeit was abgeweint wird, irgendwas, ich habe es leider vergessen, aber ich wusste, aber dass es einfach eine enorme Erleichterung ist, dass wir aber Tränen werden verdrängt, die werden nicht gezeigt. Und wenn einer weint, dann wird er gleich runtergetröstet, dann wird gleich von oben nach unten gestrichen und geschaut, dass es weggeht. Und genauso ist es mit der Wut, wenn jemand sauer ist, da wird nicht gesagt, ja, lass es doch einfach mal raus oder dann hau doch mal da auf ein Kissen oder wenn du wütend bist, dann fang mal an zu strampeln oder sowas, das ist gut oder drückt es aus, weil es wird dann runtergeschluckt und dann kommt die Depression, dann werden die Gefühle gedeckelt und dann kommt keine Wut mehr, dann kommt keine Trauer mehr, aber dann kommt auch sonst nichts mehr, weil wenn ich anfange, meine Gefühle runterzudrücken, irgendwann, ich drücke automatisch die positiven auch mit, also die Freude ist dann auch weg, dann kommt so dieses gleichmäßige vor sich hinleben, da geht's nicht rauf, da geht's nicht runter und irgendwann wird's ganz gefühlslos und wenn es dann ganz gefühlslos wird, dann haben wir die super Depression. Gibt's natürlich 1000 Zwischenstadien, aber wir leben nicht wirklich. Ja. Wir trauen uns nicht zu sagen nein und dann passieren natürlich auch Übergriffe, wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo auch gerade Mädchen überhaupt nicht gelernt haben, dass sie auch nein sagen dürfen und dass sie sich wehren dürfen und dass sie auch mal also eine Tür schlagen dürfen oder sagen, nein, das mache ich nicht. Wenn wir so reglementiert werden, dann sind natürlich Tür und Tor für Übergriffe geöffnet, wenn ich mich nicht wehre. Ja. Also ich habe als Kind das Glück gehabt, neben einem Puff zu wohnen, also Glück oder Pech. Und ich habe ganz früh gelernt, wenn in der Dämmerung, wenn ich da lang gelaufen bin und die Männer da gestanden sind, dass ich die einfach, wenn die mich blöd anmachen, sofort anschreien muss, dass ich mich umdrehen muss und so laut die anschreie, dass die sofort sich umdrehen und gehen. Also, aber ich meine, das habe ich halt gelernt. Das haben mir meine Eltern auch Gott sei Dank so beigebracht. Aber das lernen wir nicht. Wir lernen heute nicht mit Gefühlen umzugehen. Also zumindest nicht mit Trauer und Wut.
Wobei, da möchte ich gleich was anschließen, weil das ist oftmals auch ein Missverständnis, sogar bei unseren Klienten. Ja, wir wollen jetzt nicht, dass unsere Klienten Zornigel werden, die in ihrer Beziehung oder mit ihren Kindern ständig auf den Tisch hauen, laut. Im Gegenteil. Ja, es ist ja oft so, dass wenn heute in meinem Leben in einer Auseinandersetzung mit meiner Partnerin, niemand kann mir so die Knöpfe drücken wie meine Partnerin, weil die meinem Herzen am nächsten steht, oder aber auch sonst jemand irgendwas sagt, macht, was mir zuwiderläuft und ich werde so wütend, ja, dann kann ich, und das kann ich bei uns lernen, auch erfahren, dass diese große Wut, ja eine ganz alte ist. Dass wenn der in der Straßenbahn, der mich schubst und ich krieg so das Gefühl, nie habe ich meinen Platz, nie darf ich... Das hat ja nichts mit dem zu tun. Mhm. Und da geht's jetzt nicht darum, dass ich den anschreie und dann sage, hey, lassen Sie mir meinen Platz, Sie Ungeheuer. Mhm. Ja, sondern dass ich feststelle, das hat vielleicht in der Arbeit feststelle, in unseren Gruppen feststelle, das hat vielleicht was mit meinen Geschwistern zu tun, mhm, die mir nie den Platz gelassen haben. Und ich nehme ein Kissen oder sonst was und in der Gruppe, ja, in einer geschützten Struktur erlaube ich mir mal auf den Tisch zu hauen sozusagen und sage, es ist mein Platz, ich brauche meinen Platz, ja, damit ich in der U-Bahn oder in der Straßenbahn sofort das alter Käse, mhm, ja, heute muss ich da gar nicht mehr wütend sein, heute kann ich einfach sagen, entschuldigen Sie, könnte ich hier auch nochmals den Platz haben. Also wir wollen eigentlich, dass die Menschen freundlicher, ja, werden, ohne dass sie ihre alten Gefühle, mhm, deckeln müssen.
Ja, aber wenn ich als kleines Mädchen von, ja, lüsternen Männern, ja, vorm Puff angemacht wird, hallo Kleine, komm mal mit, dann...
Natürlich, ja, selbstverständlich.
Ja, das sind die zwei Sachen, aber das ist eben dann die Auswirkung, dass wenn wir es nicht gelernt haben, dass dann einfach... das in uns stecken bleibt und dann alte Dinge hochkommen bei Nichtigkeiten, dass man überreagiert bei gar nichts.
Und das ist, da komme ich wieder auf dieses expressiv-emotionale Entlastung. Ja. Wir haben das ja auch in den Namen unseres Instituts aufgenommen, weil das für uns was ganz Wichtiges ist. Mhm. Wir haben unter diesem Begriff sozusagen alle Übungen und Strukturen auch aus verschiedenen Schulen, von der Bioenergetik, mhm, über Gestalttherapie oder sonst was. Wir haben das alles, alle Übungen und Strukturen zusammengefasst,
der humanistischen
Psychologie, wo es darum geht, eben Gefühle auszudrücken. Mhm. Weil wir sagen, du kannst mit der expressiv-emotionalen Entlastung, wenn du mit Stimme, Atem und Bewegung deine Gefühle ausdrückst, du kannst dich entlasten, was aktuelle Sachen betrifft. Mhm. Also was weiß ich, dein Chef hat dich blöde angesprochen, du musstest es schlucken. Ja. Du kannst sozusagen in einer Übung morgens dem die Meinung geigen und auf dein Sofa hauen, als Übung, mhm, ja, um dich zu entlasten. Mhm. Du kannst dich also von aktuellen Dingen entlasten. Du kannst aber auch eintauchen und tiefer gehen und schauen, woher kommt jetzt dieser große Schmerz, diese große Enttäuschung, diese große Wut. Mhm. Ja, dann tauchst du ein in dein Gewordensein. Und da begegnest du dann vielleicht alten Traumata, ja, und alten Verletzungen, Demütigungen. Und das Dritte ist, dann kannst du eben auch da wieder in die Handlungsfähigkeit, in die Freude kommen. Mhm. Und du kannst eben auch lernen, deine Freude, dein Glück, dein Ich will, hurra, ich bin da, auch mit Stimme, Atem und Bewegung auszudrücken. Mhm. Und das sind sozusagen die Dinge, die alle möglich sind mit dieser expressiv-emotionalen Entlastung. Aktuelle, mhm, Entlastung, ja, Entdeckung von alten Dingen und gleichzeitig dann auch wieder Entlastung von alten Emotionen, mhm, die mich überschwemmen, wenn Triggerpoints berührt werden. Mhm.
Könnte man also sagen, ihr habt eben das Beispiel in der U-Bahn gebracht, ich werde getriggert, dass ich einmal so aus dem inneren Kind agiere, was verletzt wurde, und ich durch diese Arbeit dann schaffe, als erwachsener Mensch mit einem klaren Standing, aber mit Klarheit zu reagieren und nicht über zu reagieren, aber gleichzeitig sozusagen mich auch nicht klein zu machen. Das heißt, so ein gesundes Verhältnis zu mir als erwachsener Mensch, in dem ich auch mein inneres Kind heile, wäre das so?
Ja. Mhm. Ja, also diese Anteil an uns, dem wir in der körperorientierten Selbsterfahrung ja immer wieder begegnen, diesem inneren Kind, dem kann ich heute ein Partner sein. Also wenn ich dieses Bild von der, also es ist ja nicht so, dass da ein anderes Wesen, ja, in mir wohnt, das sind aber meine Anteile. Und dem kann ich heute ein Partner sein. Ich kann ihm anbieten, es zu beschützen, also letztendlich auf mich selber aufzupassen als erwachsener Mann. Und dadurch auch teilweise, und das passiert auch bei uns in unseren Gruppen, dem das zu geben, wonach es sich eigentlich sehnt. Und dann kann sowas wie Heilung passieren, wenn auch dieser Anteil gehört wird, sich ausdrücken darf und etwas bekommt, was er eigentlich brauchen, nämlich Liebe und Zuwendung.
Ja.
Und da sind wir bei einem anderen Thema, wenn du fragst.
Wird es Zeit?
Ja, weil da, weil expressiv-emotionale Entlastung ist nur ein Teil unserer ganzen Arbeit. In den Gruppen passiert ja viel mehr. Und dazu gehört auch genau die Arbeit mit diesem Anteil.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, ihr habt ja viel jetzt von eurem Ansatz gesprochen und dann ist eben auch das Thema Gruppe gefallen. Ihr arbeitet in Gruppen. Über vieles, was wir jetzt gesprochen haben, würde ich jetzt auch viel als kollektive Probleme und Themen einschätzen, so was in der Gesellschaft passiert, mehr Depression, mehr weniger Lebendigkeit, weniger Gefühlsausdruck. Und es wird ja nicht weniger mit Social Media, Digitalisierung und so weiter. Das heißt, wir stehen ja hier an einem Punkt, wo die Arbeit unglaublich wichtig wird, wo ich einen Zugang und eine Verbindung wieder zu mir, zu meinen Gefühlen, meinem Inneren finde. Und jetzt arbeitet ihr in Gruppen, habt ihr gesagt. Jetzt würde mich noch interessieren, warum arbeitet ihr in Gruppen? Ihr könntet ja auch Einzelsitzungen machen. Also was ist euer Beweggrund, die Menschen in Gruppen zusammenzubringen in der Arbeit?
Also ich finde Gruppen, in der Gruppe passieren schneller die Prozesse, weil so, wenn du in der Gruppe bist, auch immer noch die anderen siehst. Also du siehst, die haben die Probleme. Vielleicht habe ich ein Problem, dass ich mich nicht traue, meine Gefühle zu zeigen. Jetzt sehe ich aber, die anderen machen das alle. Dann denke ich, na, wenn die das machen. Also es gibt eine Gruppendynamik. Das heißt, ich werde da auch mitgezogen. Und was ich noch sehr spannend finde, ist, dass dieses Therapeuten-Klienten-Verhältnis in der Gruppe nicht so eine dominante Rolle spielt wie in der Einzeltherapie. Also, dass da viel einfach innerhalb der Gruppe passiert. Also, dass auch die Orientierung, dass man sich mit Leuten verbindet oder mit Leuten Gruppen, also Übungen zusammen macht. Wir machen ja auch Übungen zu zweit oder zu dritt oder zu viert, dass da eine Bindung aufgebaut wird. Also, es ist auch eine unabhängigere Methode vom Therapeuten. Es ist Gruppentherapie ist nicht für alle. Also es gibt auch bei uns auch Leute, die bei uns in den Seminaren, in den Gruppen, in den festen Trainings sind, die Leute, die nebenher auch noch Einzeltherapie brauchen, die einfach diesen direkten Austausch auch brauchen mit dem Therapeuten oder nochmal mehr Zuwendung oder mehr Zeit oder mehr Individualität da brauchen. Aber grundsätzlich ist jemand, der in der Lage ist, in die Gruppe zu gehen, da einfach schneller, besser aufgehoben, weil die Prozesse schneller funktionieren. Also es ist eine Kostensache auch. Also auch für den Teilnehmer. Und es macht auch mehr Spaß. Also in der Gruppe ist ja nicht so, dass man da hingeht und da macht man eine Übung und geht mal wieder, sondern wir haben ja bei uns in den Seminaren übernachtet man ja auch. Das ist ja mit Unterkunft und Verpflegung. Das heißt, man verbringt mindestens ein Wochenende miteinander. Und da ist natürlich noch ein anderer sozialer Austausch. Also da trinkt man auch Kaffee und isst miteinander oder feiert man eine Party oder findet da auch Freunde. Also das ist dann nicht nur, ich gehe in die Therapie, gehe wieder raus, sondern ich finde Freunde, mit denen ich mich intensiv ausgetauscht habe, die mich besser kennen teilweise als meine eigene Familie, weil da einfach Sachen hochgekommen sind, die ich sonst noch nie jemand so erzählt habe, was ich mich da getraut habe, weil das ein geschützter Rahmen ist, weil da auch andere sind. Weil man dann sieht, man ist nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit meiner Problematik. Wir haben fast alle die gleichen Probleme. Bisschen anders verteilt, aber eigentlich hat jeder, wir haben alle mal ein Selbstwertproblem oder trauen uns nicht zu zeigen oder zu viel oder zu wenig Liebe oder, also wir haben ganz, ganz ähnliche Trips oder Problematiken und das offenbart sich halt in so einer Gruppe und da passieren halt dann sehr intime Freundschaften. Es passiert sogar, dass sich Leute da treffen und heiraten und Kinder kriegen. Also wir haben schon jede Menge Babys da mit in die Welt gesetzt. Also
was ich entscheidend finde, das hat Coco schon angedeutet, ist, dass wenn ich alleine bei einem Therapeuten bin, dann bin ich der Kranke, der Verrückte, der Hilfesuchende und du bist der, der weiß, wo es lang geht. Ja, bitte, bitte, lieber Therapeut, sag mir, wo es lang geht. Ja, in so eine Situation komme ich. In der Gruppe sehe ich, der hat das Problem, der hat das Problem, der hat das Problem. Ja. Das traue ich mich gar nicht zu sagen, dass ich es habe, aber die haben das ja auch. Und das heißt, ich bin nicht so sehr, also ich bin eher in einer Gemeinschaft, die mich trägt. Und das Zweite ist, in einer großen Gruppe, da sind auch ganz viel Menschen oder manchmal Menschen, wo ich sage, mit dem kann ich gleich gar nicht. Und die finde ich schon mal ganz gefährlich. Und da kann man hinschauen. Ich kenne die HK nicht. Ja. Woher kommt es? Ja? Das sind ja meine Projektionen aus meinem Gewordensein, aus meiner Geschichte, dass ich sage, die ist gefährlich, der ist irgendwie, oh, der ist arrogant. Ja? Wenn ich solche Urteile fälle über Menschen, obwohl ich sie gar nicht kenne, dann wird mir sehr schnell klar, dass das Projektionen aus meiner Vergangenheit sind. Und genau mit diesen Projektionen arbeiten wir dann auch gerne. Und letztendlich ist es dann immer so, dass ich plötzlich diese Brille der Vergangenheit abnehmen kann und sagen kann, hey, das ist ja auch ein Mensch wie ich, genau auf dem Weg mit seiner Geschichte und der auch. Und wir gehen gerade gemeinsam einen Weg und da kann sogar, und meine Ängste, meine Vorsichtsmaßnahmen, das ist das, was uns getrennt hätte, weil ich vielleicht vor 20 Jahren, vor 30 Jahren mit einem Menschen, der ähnlich aussah, ähnlich gerochen hat oder keine Ahnung, eine üble Erfahrung gemacht habe. Und das, dadurch passieren Dinge auch so schnell. Sowas in der Einzeltherapie aufzuspüren, ist einfach schwieriger. Das ist das, wo sie sagt, die Prozesse passieren schneller. Und damit arbeiten wir gerne. Und auch bei diesem, mit dem inneren Kind, mit dem kindlichen Anteil, dem etwas geben, da kann mich auch eine Gruppe unterstützen. Denn wir arbeiten ganz viel ja auch mit Halten und Gehalten werden. Also mit sehr viel Nähe, mit um diese frühkindliche Bindung, dieses Bonding, was ein kleines Kind erlebt mit seinen Eltern, was ja für mein Urvertrauen, für mein Selbstvertrauen was ganz, ganz Wichtiges ist. Wo alle Leute was bekommen haben, aber die meisten Leute haben auch ein Manko, was das betrifft. Ja. Und da kann man ganz schön in so einer Gruppe, wir nennen das manchmal nachnähren, nachfüttern, kann man nennen, wie man will, aber einfach versuchen wir da Heilung einzuladen und etwas mehr wieder dieses Urvertrauen aufzubauen, dieses Gefühl, ich bin auf dem richtigen Planeten gelandet. Weil manche Menschen haben von klein auf das Gefühl, ich bin falsch hier. Und das kratzt am Urvertrauen, das kratzt am Selbstvertrauen, das macht eine Unsicherheit, die sich durchs ganze Leben zieht. Und das ist diese frühkindliche Bindung, die ja so wichtig ist, dieses Bonding, was entstehen durch die Eltern-Kind-Beziehung, was wir aber manchmal versuchen, in den Gruppen nachzuempfinden, um diesen kindlichen Anteil eben auch auf so einer ganz feinen Ebene Stärkung zu geben, Unterstützung zu geben, sodass dieser Anteil auch mal sagen kann, wow, ich muss nicht mal kämpfen, ich darf einfach da sein. Es ist toll hier auf dieser Welt. Ja, so blöd das jetzt klingt, aber das sind so die Glaubenssätze, von denen wir hoffen, dass sie dann einsickern in das ganze System. Und das funktioniert in der Gruppe auch viel besser. Ich als Therapeut will dich gar nicht in der Einzelsitzung selber dauernd im Arm halten.
Nein, aber ich kann gar sagen, nicht.
Zwei Klienten halten sich im Arm. Und es ist ja auch eine Methode, die viel in Kliniken gemacht wird, weil man einfach weiß, das unterstützt, das nährt.
Ja. Schön, das heißt im Prinzip, also dieses auch, du hast eben vom Gesehenwerden auch gesprochen, also ich werde gesehen, ist im Prinzip auch schon Teil, auch bei Trauma, Teil des Heilungsprozesses, dass ich mit dem, was mir widerfahren ist, gesehen werde von Menschen.
Ja, dass das die nicht Würdigung des Leids, also dass genau. Man einfach auch nicht versucht jetzt, ja, ist ja gar nicht so schlimm, sondern sagt, nein, erzähl mal, und es ist wichtig, das auch auszudrücken und dass es gesehen wird. Das ist deswegen, ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dieses innere Kind zu heilen, sondern zu würdigen, anzunehmen. Also lernen, mit der Vergangenheit zu leben und nicht zu sagen, ah, das ist alles scheiße gelaufen, dann gucke ich nicht mehr hin, sondern sagen, ja, ist scheiße gelaufen, komm, wir nehmen dich mal in den Arm und jetzt wir machen es jetzt anders. Und wenn du wieder weinst, dann nehme ich dich in den Arm. Also, dass man einfach sich annehmen lernt mit allem, was wir haben und nicht immer sagt, das ist eine Schwäche und da will ich nicht hinschauen und da ist ein Auer, sondern sagen, ja, da ist auch ein Auer, ist auch, das darf auch sein, das ist auch okay, aber wir schaffen es auch und da gehen wir zusammen durch. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, und diese Plattformen sind ja auch so wichtig. Ich meine, da draußen in der Gesellschaft, wir sehen es ja täglich, wird ja immer wieder auch vielleicht Erfahrungen, Leid, Trauma abgesprochen, ob jetzt von Einzelnen oder auch kollektiv. Ja. Deshalb diese Plattform, die er da bietet, ist ja im Prinzip wirklich die Möglichkeit, mich voll und ganz zu zeigen vor Menschen mit dem, was ich erlebt habe. Und dadurch auch wirklich zu diesem Schritt zu gehen.
So viele Menschen haben eine Sehnsucht, gesehen zu werden. Hm. Schon, also auch der kindliche Anteil schreit ganz oft, seht mich endlich, hört mich endlich. Hm. Ja. Und eine Wahrheit ist allerdings, du wirst nur gesehen, wenn du dich zeigst. Hm. Ja. Und das macht vielen Menschen erstmal Angst, sich wirklich mit meinem ganzen Tiefen zu zeigen. Hm. Und wenn ich das tue und nicht nur im geheimen Gespräch mit einem Beichtvater oder Therapeuten, wenn ich das tue in einer Gruppe vor Zeugen, dann kann etwas passieren, ganz anders als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, wenn ich mich zeige, wenden sich alle entsetzt von mir ab, wenn die mitkriegen, wie gruselig es in meinen innersten Tiefen aussieht. Das Verrückte ist, wenn ich wirklich versuche oder mich authentisch zeige mit allen gruseligen Anteilen, ja, dass die Leute sich mir zuwenden, weil sie plötzlich sagen, ach, der sieht in seiner innersten Tiefe so, das kenne ich auch oder so. Und dann entsteht sowas wie Verstehen. Ja. Und wenn sowas wie Verstehen unter Menschen entsteht, dann kann sowas wie Freundschaft entstehen. Mhm. Und in einem freundschaftlichen Umfeld, da werde ich mutig. Mhm. Da kann ich mich entwickeln, da kann ich Veränderung einladen. Da halte ich nicht an den alten Dingen fest, sondern da fange ich an zu erblühen. Ja. Und das ist das, was wir wollen. Mhm.
Ja, da hast du auch gerade nochmal einen schönen Satz gesagt, eine neue Erfahrung machen. Und also die Erfahrung, die ich auch mache in der Arbeit mit Menschen, ist, Wissen verändert nicht die Welt, Wissen verändert mich nicht. Wissen kann mich mal in eine gewisse Richtung leiten, aber erst die Erfahrung schafft die Veränderung. Ja. Und Wissen ist natürlich für den Verstand erstmal sicherer, da kann mir nichts passieren, wenn ich mich also nur auf der Wissensebene nähere und weiterbilde, aber nicht wirklich auf die Erfahrungsebene gehe, dann wird ja wirklich schwer, auch eine Veränderung herbeizuführen in meinem Leben, oder?
Ja, und das ist überhaupt in der ganzen körperorientierten Arbeit, in der körperorientierten Selbsterfahrung, geht es immer wieder um Erfahrung. Ja. Auch nicht nur, dass ich frühe Traumata, Demütigungen, Verletzungen erinnere, sondern dass ich sie emotional zum Beispiel erfahrbar mache, dass ich meinem Körpergedächtnis, meinen Blockaden oder was immer da alles drin ist, eine Stimme gebe, eine Sprache gebe, ja, und sie wieder erfahre und erfahre, dass ich dem heute etwas anderes zur Seite stellen kann. Ja. Ich sage nicht mal mehr entgegensetzen. Früher haben wir immer gesagt, der alten Verletzung etwas entgegensetzen, muss gar nicht sein. Ja. Ich kann dem was zur Seite stellen, um mich anders zu entwickeln, zu erfahren. Ja. Und es geht immer, körperlich geht es immer um die Erfahrung. Und dein Körper ist immer im Hier und Jetzt. Deine Gedanken sind in der Erinnerung oder sind in der Zukunft mit all deinen Sorgen. Dein Körper ist hier und jetzt. Und da werden Dinge erfahrbar. Und das bleibt dann auch im Körper. Wir arbeiten ganz viel auch mit dem, dass ich ja meine neuen Entscheidungen in meinem körperlichen System auch inkarnieren, verkörpern sollen. Also festgeschrieben werden, dass ich festhalten kann. Denn alles, was nur hier oben ist, flüchtet manchmal genauso schnell, wie es kommt. Manchmal.
Sehr schön. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, praktisch innerhalb eurer Arbeit. Jetzt vielleicht mal die Frage, ich muss erstmal den Weg dahin gehen, weil ich noch nicht da bin. Was ich spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung macht, ich mache mal auch die Erfahrung, wenn es um dieses Thema Traumaarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, Gruppenarbeit, gruppendynamische Arbeit geht. Und dass immer mal wieder der Satz kommt, ich brauche das nicht, ich hatte die schönste Kindheit. Ist natürlich auch eine Bewältigungsstrategie bis zu einem gewissen Grad, weil wir eben von Christoph oder von euch auch gehört haben, irgendwelche Verletzungen passieren zwangsläufig im Laufe der Geschichte. Ja, wir können sie ja nicht verhindern. Wie, wenn ich jetzt, auch für die Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn ich für mich reflektiere, was können denn überhaupt so Symptome sein, sage ich mal, in meinem Leben? Oder wie kann ich vielleicht für mich reflektieren? Oder was können Hinweise sein, dass es wirklich Sinn macht, vielleicht mal an gewisse Themen ranzugehen, also in meinem alltäglichen Leben? Also wie kann sich das ausprägen? Wie kann ich das auch ein bisschen beobachten und reflektieren?
Du meinst jetzt, wie kriegt man raus, ob man eine glückliche Kindheit hatte oder nicht? Oder du meinst, also ich krieg jetzt gerade den Bogen nicht.
Also praktisch diese Kindheitsverletzungen, von denen wir gesprochen haben, die uns ja alle auch betreffen, wie können die sich auswirken? Wie kann ich so in meinem Alltag die beobachten und registrieren?
Also ich meine, Salomon, meine Lehrerin, unsere Lehrerin hat schon immer gesagt, wenn jemand sagt, er hat eine glückliche Kindheit gehabt, dann kannst du ganz misstrauisch werden, weil der hat viel verdrängt. Ja. Vielleicht. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die eine glückliche Kindheit hatten. Super. Wenn ich merke in meinem Alltag, dass mir immer wieder ähnliche Dinge passieren, mit denen ich nicht zufrieden bin. Wenn ich damit zufrieden bin, ist ja gut. Aber wenn ich immer wieder etwas nicht hinkriege oder immer wieder vor einem Hindernis scheue, ich habe mir was vorgenommen, das will ich machen, aber kurz davor biege ich wieder ab. Ja. Wenn unter bestimmten Situationen, und da sind wir wieder beim Körperlichen, ich immer müde werde oder Druck im Magen kriege, ja, oder ein Schwindelgefühl kriege. Ja. Wenn ich einfach merke, immer wieder wird mein Weg, meine freie Entfaltung, meine Selbstbestimmtheit durch irgendetwas eingeschränkt, ja, dann ist es schon mal interessant zu schauen, woher kommt es. Ja. Weil vieles sind eben alte Glaubensmuster. Und wir sorgen unbewusst dafür, dass ich manche Enttäuschungen, die ich früh erlebt habe, dass ich die immer wieder erlebe.
Ja. Ja.
Und also für mich ist immer so das Beispiel aus meinem Leben gewesen. Ich habe schon als Kind, 50er Jahre, meine Eltern hatten so ein Erziehungsbuch. Ja. Das heißt, der Junge muss früh Struktur lernen. Der muss also lernen, dass es zum Beispiel Flasche, Brust gab es zu der Zeit nicht, unhygienisch, Flasche immer zu bestimmten Uhrzeiten gibt. Wenn der vorher schreit, ja, schiebt ihn in einen anderen Raum, lasst ihn schreien, ist gut für die Stimme. Der wird schon still. Und der wurde still.
Also die schwarze Pädagogik auch, oder?
Ja, so, das war aber damals wirklich empfohlen, ja, damit man früh Struktur lernt. Und ich wurde still. Aber ich wusste nicht, dass es um 17 Uhr eine Flasche gibt. Irgendwas in mir, und das habe ich so auch erst in der Selbsterfahrung erfahren, irgendetwas in mir hat gedacht, ich sterbe. Und ich kann schreien, so viel ich will, es nützt nichts. Und dieses, ich kann schreien, so viel ich will, ich krieg doch nicht, was ich brauche, war einer meiner ganz frühen Sätze. Und dann hat sich das ja immer wiederholt. Im Kindergarten. Ich war ein ruhiges Kind. Dann kommt so ein anderer, so ein Zornigel, der hat ganz andere Themen. Ja, nimmt mir meine Förmchen weg. Und ich sag so, meine. Und der sagt, nee, meine. Und ich, okay. Ja, es wiederholt sich in der Grundschule bis in die Tanzschule. Ja, wo damals war dann Nina Hagen, die sagte, wenn du scharf bist, musst du rangehen, rangehen, rangehen. Und ich habe mir's vorgenommen, ich gehe jetzt ran. Und dann gehe ich die ersten Schritte und dann denke ich, ich werde sowieso eine Abfuhr kriegen, lieber doch nicht. Ja? Und dann habe ich gedacht, es ist mein Schicksal, dass ich eben nicht kriege, was ich will oder brauche. Und dabei habe ich dann in der Selbsterfahrung gemerkt, es ist ein alter Glaubenssatz, dem ich immer wieder die Bühne gebe, dass er sich wiederholt. Weil ich es so kenne.
Im Prinzip ist das ja auch Trauma-Reinszenierung. Ist ja, ja im Prinzip auch der Begriff dafür, sozusagen, ich habe was erlebt und solange ich dieses Trauma nicht bewusst bearbeite, reinszeniere ich es in meinem Leben.
Immer wieder und immer, und dann wird es auch noch immer schlimmer, wird er immer stärker, wenn ich da nicht dran gehe.
Und wenn ich so eine Beobachtung bei mir mache, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich auf eine Art reagiere, die mir selber nicht gefällt, aber innerlich irgendetwas mich dazu bringt. Dann ist es schon mal Zeit, dahin zu schauen. Wenn ich merke, wenn ich ein Gefühl habe von, ich werde von außen bestimmt, in dem, wie ich zu sein habe, ja, dann lohnt es sich hinzuschauen. Ja. Wenn ich glücklich bin und sage, ich habe ein freies, selbstbestimmtes Leben und was ich will, das erreiche ich auch, ja, dann muss man es vielleicht wirklich nicht machen. Dann kann man es aus Spaß oder Freude machen, weil ich würde fast jedem Menschen garantieren, dass du noch etwas mehr von dir entdecken kannst, ja, und dass es einfach Freude macht, mehr Freude ins Leben einlädt. Aber dann ist es, sage ich mal, nicht notwendig. Aber bei den meisten Menschen, die finden schon die Punkte, wo sie sagen, das war notwendig, um meinem Leben eine andere Kurve zu geben. Eine Kurve, unter der ich mich glücklicher fühle.
Wo wir bei der müssen wir was sagen?
Ich wollte mal generell was über glückliche Kindheit nochmal. Oder wo seid ihr? Also glückliche Kindheit. Also das gibt's ja oft. Ja, ich hatte eine glückliche Kindheit, ich habe keine Probleme. Ich persönlich hatte eine glückliche Kindheit. Ich hatte sehr zugewandte Eltern, die haben sich sehr früh mit antiautoritärer Kindererziehung beschäftigt. Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Mein Vater hat uns auch versucht, nicht nur als Mädchen zu erziehen, sondern wir sind als Menschen erzogen worden. Wir haben alles gekriegt. Aber ich habe mich immer gewundert, warum ich so eine Angsthase bin, warum ich mich nicht traue, ja, warum bei mir immer irgendwie, ich bin immer die Kleine, die hinten dran steht, warum gehe ich nicht vor? Bei mir war es so, dass meine Mutter, die hat wegen mir 7 Monate lang im Bett gelegen, die hätte mich sonst, um mich nicht zu verlieren, die hatte vorher ein paar Abgänge und dann hat die Ärzte haben gesagt, sie müssen im Bett bleiben, dann ist die 7 Monate im Bett geblieben und hatte Angst um mich. Ja, die durfte sich nicht bewegen, die durfte hier nicht, die wurde gefüttert mehr oder weniger. Also das war alles, die hatte aber permanent Angst bei jeder Bewegung irgendwie, ich könnte es ein Abgang werden. Das heißt, ich habe schon vorgeburtlich so eine Angst mitgekriegt. Das ist mir dann erst, also da musste ich echt ein paar Jahre Therapie machen, bis ich da mal draufgekommen bin, ja, dass das ist, dass ich da eine Angst übernommen habe.
Das sind wir im Prinzip auch schon beim Transgenerationalen.
Ja, oder auch, dass ich Höhenangst habe. Dann sagt mein Vater, naja, er war als Soldat, er musste immer auf dem Kirchturm da in Russland sitzen und die Panzer abschießen und dann immer Angst gehabt, dass er selber da runtergeschossen wird. Dann habe ich diese Höhenangst noch übernommen. Ja, also so, das sind diese Also deswegen ist es in jedem Fall, also ich kenne niemand, gerade also auch wir haben alle kriegstraumatisierte Eltern, also ich habe Eltern und Großeltern kriegstraumatisiert, du hast Großeltern, die kriegstraumatisiert sind, wir sind alle irgendwo auch traumatisiert. Also es lohnt sich in jedem Fall, eine Selbsterfahrung zu machen.
Und jetzt widerspreche ich mir fast. Ich sage auch, ich hatte eine glückliche Kindheit, trotz dieser Geschichten vorneweg. Und das Verrückte ist, ich habe eine glückliche Kindheit, seitdem ich Selbsterfahrung gemacht habe. Seitdem ich Therapie gemacht habe. Weil vieles, ich kann sagen, ich habe meinen Vater ab meinem 14. Lebensjahr gehasst. Ich habe immer gegen den gearbeitet. Ja? Und ich könnte dir hunderte Geschichten erzählen, wie dieser Mann immer gegen mich war, mich verachtet hat. Ja. In der Selbsterfahrung tauchten plötzlich Dinge auf, dass ich einen anderen Blickwinkel gekriegt habe. Und heute, und auch dadurch natürlich durch meine Begegnung mit meinen Stiefkindern oder meiner Enkelin, entdecke ich ganz vieles, was mir dieser Mann gegeben hat. Und heute könnte ich dir hunderte Geschichten erzählen, wie dieser Mann immer hinter mir stand, ja, immer für mein Wohlergehen gesorgt hat, wie der meiner Mutter ermöglicht hat, dass sie überhaupt diese Heldin meiner Kindheit war. Ja. Und ich habe einen anderen Blickwinkel bekommen. Ich habe einen Blickwinkel bekommen auf das Unterstützende, was passiert ist. Und ich habe einen Blickwinkel darauf bekommen, dass sogar manche Dinge, die aus Verletzungen entstanden sind, sich heute und auch erst in der korporatierten Selbsterfahrung zu Qualitäten wandeln durften. Ja. Aus fast all diesen Dingen sind ja auch Qualitäten gewachsen, die ich weiterentwickeln durfte. Und wenn ich dann zurückschaue, dann sage ich, ich habe ganz viel Gutes in meiner Kindheit mitgekriegt. Deshalb bin ich so ein Guter geworden, wie ich bin.
Ja, ich finde das ganz wichtig, den Punkt, den du mal ansprichst, weil ich glaube auch, oder ich habe zumindest auch selbst die Erfahrung gemacht, dass auch gemachte Traumata das größte Wachstumspotenzial in sich bergen und unglaublich viel Ressourcen im richtigen Kontext. Und da komme ich ja dann darüber auch ran. Ja, was noch interessant ist, sagen wir mal, jemand hat Interesse, sozusagen so eine Gruppe zu machen. Wie wird man auf euch aufmerksam oder wie würde das ablaufen?
Ja, uns anrufen. Also wir haben eine Homepage, die heißt www.heinrichs-svoboda.de und oder man kann uns googeln, Coco Heinrichs, Christoph Svoboda, Henriette Heinrichs, einfach sich bei uns melden und dann haben wir halt unser Haupt Programm ist, das sind die Trainings. Also das, wir haben zwei Jahrestrainings, die identisch sind im Ablauf, die nur verschieden heißen, aus anderen Gründen, von der Entwicklung her. Eins bei Berlin und eins bei München, die beide im Oktober starten und die beide mit 9 Terminen über, also mit 8 Wochenenden und einem Doppeltermin, einem 4-Tagestermin über ein Jahr lang, dreiviertel Jahr laufen.
Und was ich denke,
wo man dann aber als erstes im Oktober beim Einstieg ist ein Schnupperwochenende, wo man es einfach mal angucken kann.
Das heißt, ich mache erstmal ein Jahr und dann kann ich entscheiden, ob ich praktisch zwei
Jahre erstmal machst du ein Schnupperwochenende und dann entscheiden wir und du zusammen, ob das was für dich ist, weil es ist nicht jedes Training für jeden Menschen. Also, aber in der Regel, wenn du das gerne mitmachen willst, wir haben noch niemand weggeschickt. Also,
das stimmt nicht, aber.
Ja, aber ganz
wir
selten.
Haben schon also, Menschen anderes empfohlen.
Ja, aber in der Regel macht man Schnupperwochenende und wenn es einem gefällt, dann entscheidet man sich nach dem Wochenende. Man wird auch nicht jetzt unter Druck gesetzt, dass man sagt, muss die jetzt entscheiden, sondern sollte jeder wirklich für sich in Ruhe überlegen, ob das was ist, ob man es machen möchte. Und dann macht man erstmal ein Jahr. Und wenn man dann noch, dann kann man noch ein Jahr machen. Mhm. Und dann könnte man auch als Helfer mit einsteigen. Also gibt so verschiedene.
Also diese fortlaufenden Trainings sind sozusagen unser Kerngeschäft oder das, was wir für am effektivsten und am nachhaltigsten empfinden. Ja. Das Wichtigste dabei ist, erstmal uns kennenlernen.
Super. Ja, wir werden dann auch für dich das Ganze natürlich noch in die Shownotes packen vom Podcast. Dann kannst du auch darüber sozusagen auf das Institut kommen und dich weiter informieren. Ja, wir kommen damit jetzt an den Ende von unserem Podcast. Gibt es von euch oder von jedem von euch noch 1-2 Sätze, die ihr dem Zuschauer, der Zuschauerin vom Podcast vielleicht noch mitgeben möchtet, wenn ihr wollt?
Ja, aber da bin ich schon wieder auch bei dir, gar nicht so direkt bei den Zuschauern. Wir hatten schon ein Interview und du hast mich nach dem Titel gefragt und mir kam immer dieser Titel in den Sinn, über den Körper die Seele heilen. Und da ist was dran. Aber es ist auch über die Seele den Körper heilen, weil ich finde es so wichtig, dass es ein Austausch und eine Balance gibt zwischen den Signalen meines Körpers, und die Signale meines Körpers sind auch Missstimmungen, sind auch Krankheiten, und den Signalen meiner Seele. Und das hängt zusammen, das weiß man auch. Und deshalb finde ich es so wichtig, wenn man auf seine Gesundheit achtet, dass es nicht nur die körperliche Gesundheit ist, sondern auch die seelische, und dass es ineinander greift. Und unsere Arbeit sehe ich manchmal auch, oder wir versuchen dir auch, wenn ich jetzt direkt den Zuschauer anspreche, wir versuchen dir auch Techniken zu vermitteln, die du wie ein seelisches Zähneputzen nutzen kannst. Ich putze mir auch jeden Tag die Zähne, zweimal sogar, und sag nicht, Zähne putzen habe ich vor 4 Jahren schon mal gemacht, da brauche ich nicht mehr, ist alles in Ordnung, weil es kommen immer wieder Belastungen auf die Seele, die sich auch körperlich auswirken, du spürst es in deinem Körper, und wir versuchen dir auch einen Werkzeugkasten mitzugeben, wo du ja immer wieder oder täglich über Übungen, über Meditation, über sonst was, wie seelisches Zähneputzen dich emotional, seelisch entlasten kannst. Das ist sowas, das wollen wir dir dann mitgeben. So, das wollte ich noch sagen, weil das mir auch wichtig ist.
Das hast du so schön gesagt, Christoph.
Habe ich das schön gesagt?
Super. Ja. Magst du auch
mal? Ich finde, ich kann dich nur einladen, ruf mich an, rufen Christoph an, wir sind da, und wenn du dein Leben etwas lustiger gestalten möchtest und Spaß haben möchtest und einfach ein bisschen dein Leben in die Hand nehmen möchtest und Power und Kraft und Energie tanken möchtest, dann komm zu uns, wir sind da.
Schön, ja, dann vielen Dank euch für die Zeit, die ihr jetzt auch wirklich hier gegeben habt, sage ich mal, für dieses Thema. War sehr spannend. Ich denke auch Zuschauer, Zuschauerinnen haben einiges Inspiration mitnehmen können und vielleicht sind ja auch welche dann wirklich interessiert, in diese Entwicklung einzutauchen. Dann vielen Dank.
Ja, das würde uns freuen.
Ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr da wart.
Danke, dass du uns eingeladen hast, und Bei mir laufen immer ganz viel auch Erinnerungen, als du und Manuel auch bei uns in der Gruppe warst und was sich da getan hat. Weil zu der Zeit waren viele junge Leute da, ihr wart jung. Und das hat auch eine super Power gebracht in die Gruppe, ihr wart.
Die sind Klienten. Immer noch jung, aber die waren schon sehr jung.
Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wirklich diese Arbeit, die wir da bei euch in den Gruppen gemacht haben, dass die ganz, ganz wichtige Voraussetzung auch war für das, was wir jetzt in die Welt bringen, dass wir es so in die Welt bringen können, dass wir unseren Weg gefunden haben und dass wir auch den Mut haben, das so umzusetzen.
Ja, und da komme ich mir manchmal vor wie ein Opa, weil ich würde am liebsten sagen, ich bin stolz auf euch.
Ja, ja.
Aber dann sieht es so, als hätte ich das so bewirkt oder wir das
ja,
so
ja.
Ich kann nur sagen, ich freue mich über
ja,
euch.
Ich freue mich auch sehr über euch. Ich finde, ihr macht eine super Sache. Also die Hillversity, ich stehe voll hinter euch. Ich finde das ganz, ganz wichtig und wertvoll, was ihr in die Welt bringt. Vielen, vielen Dank.
Ja, dann danke auch von euch. Dankeschön. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.hillversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik.